Willkommen zur Momentaufnahme, dem Podcast über Fotografie, Wahrnehmung und das Leben dazwischen. Ich bin Beate Knappe, Fotografin, Erzählerin und Suchende und heute mit einer etwas angeschlagenen Stimme, was der derzeitigen Heuschnupfenzeit geschuldet ist. In meinem Podcast spreche ich über Fotografie und Erinnerungen, über das Altern, Sinnlichkeit und das, was sichtbar wird, wenn wir wirklich hinsehen. Manchmal lade ich Menschen ein, mit mir über Kunst, Leben und das Unausgesprochene zu sprechen. Die Momentaufnahme ist eine Einladung zum Innehalten, zum Neusehen und zum Lauschen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Um was wird es heute gehen? Mal schauen. In den letzten Wochen war so viel. Schmerz, Einsicht, Verlust und so viel ist es in Bewegung gekommen. Heute möchte ich euch mitnehmen in mein Jetzt. Okay, dann muss ich doch nochmal zurückgehen zum 31. März diesen Jahres. Da war ich in Chemnitz, weil dort meine Ausstellung Bestandteil eröffnet werden sollte. Ich hatte mir einen Leihwagen besorgt, der einen Kofferraum hatte, der groß genug war, um die Ausstellung zu transportieren. Das war ein SUV und ich habe zum ersten Mal erlebt, dass ich auf der Autobahn nicht gemobbt werde. Ich fahre einen Kleinstwagen, einen Panda. Der reicht mir vollkommen. Der ist etwas größer als meine Einkaufstasche und mit dem bekomme ich in Düsseldorf überall einen Parkplatz. Mit meinem Panda bin ich auch schon weitere Strecken gefahren. Aber auf der Autobahn behandeln mich immer alle so wie Ungeziefer, was man gerne vor sich weg hätte. Also in meinem SUV ist mir das nicht passiert, was ich sehr genossen habe. Außerdem hatte das Auto eine Automatik und es war wirklich ein Dahingleiten wie in einem Schiff. So fand ich es. Ich fand das sehr angenehm, die Reise. Ich hatte mir in Chemnitz eine Wohnung gemietet. Die lag auch sehr günstig, sehr zentrumnah. Das Zentrum konnte ich fußläufig erreichen. An einem Tag bin ich im Kino gewesen, an einem anderen Tag habe ich eine Freundin getroffen und wir haben uns die Banksy-Ausstellung, die derzeit in Chemnitz hängt, angeschaut. Das hat mir alles wirklich sehr gut gefallen. Dann habe ich natürlich versucht, Chemnitz wiederzuerkennen. Ich bin ja 1990 zweimal in der Stadt gewesen, einmal im März, April und einmal im Oktober und habe dort hauptsächlich Frauen fotografiert und auch versucht, die Stimmung in der Stadt einzufangen. Im Oktober dieses Jahres gab es ja Wahlen in Chemnitz. Also ich habe versucht, die Stadt wiederzuerkennen. An einigen Stellen habe ich das getan, aber insgesamt hat sich Chemnitz wirklich sehr, sehr verändert. Es ist eine wirklich sehr freundliche, sehr offene und sehr helle Stadt geworden. Und ich habe mich dort wirklich wohl gefühlt. Und im Garagencampus, das ist ein ehemaliges Straßenbahndepot, das jetzt zu einem Kulturzentrum und einem Eventort, also einem Veranstaltungs- und Ausstellungsort geworden ist. Dort sollte meine Ausstellung hängen. Da hing sie auch und da sollte sie am 31. März aufgehängt werden. Und am Morgen bin ich früh aufgestanden, unter die Dusche gegangen und dann ist es passiert. Ich bin in der Dusche ausgerutscht und gestürzt. Ich kann nur sagen, dass es wirklich eines der unangenehmsten Erlebnisse in meinem Leben gewesen ist. Ich war kurzzeitig auch ohne Bewusstsein, hatte einen pampelmusengroßen Prellung am Kopf und habe es geschafft, mich an der Türe, an der Badezimmertüre, mich hochzuziehen, mich anzuziehen und den Notarzt zu rufen. Ich war dann dort im Klinikum Chemnitz, einem sehr modernen neuen Krankenhaus, das, glaube ich, erst vor einem halben Jahr eröffnet worden ist. Ich hatte eine tiefe Muskelprellung und ein kleines, kurzes, nettes Schädelhirntrauma. Plötzlich habe ich mich alt gefühlt, war verwundbar und vor allen Dingen, ich war allein. Das war eine wirklich sehr üble Erfahrung. Okay, hier in Düsseldorf bin ich auch allein, ich lebe hier auch allein, aber hier kann ich noch jemanden anrufen, wenn ich Hilfe brauche. Das konnte ich halt dann nicht. Aber es war, wie es war. Meine Ausstellung wurde dann von dem unglaublich netten und kompetenten Team dieses Garagencampus aufgehängt. Und ich bin am nächsten Tag am Morgen entlassen worden, also am 1. April. Und an dem Tag sollte abends meine Ausstellung sein. Tja, ich war dann vollgepumpt mit Schmerzmittel und tatsächlich anwesend bei der Ausstellungseröffnung. Und es war schön, es waren viele Leute da. Es hat mich wirklich gefreut, dass Menschen, die dort in der Nähe wohnen und die ich kenne und auch welche, die nicht in der Nähe wohnen und extra deswegen hingekommen sind, die habe ich getroffen an dem Abend. Das war wirklich sehr schön. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, und die Ausstellung hing auch ganz gut und die Resonanz war auch gut. Es gibt einen Blogbeitrag dazu. Ja, aber trotzdem war dieses Ereignis eine Zäsur. Ich hatte dann am Abend noch Hilfe dabei, meine größeren Gepäckstücke ins Auto zu laden, weil ich unbedingt am nächsten Tag nach Hause wollte. Also ich wollte da keinen Tag länger bleiben, obwohl ich das geplant hatte. Nein, ich wollte am nächsten Tag gleich nach Hause fahren. Das war sicherlich auch nicht unbedingt das Richtige, was ich gemacht habe, nämlich da 6 oder 7 Stunden im Auto zu sitzen. Aber es wäre ja anders nicht gegangen. Okay, ich habe mir nachher überlegt, ich hätte den ADAC bitten können, das Auto nach Hause zu fahren und ich hätte mich dann auf den Rücksitz legen können oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Es hätte sicherlich andere Möglichkeiten gegeben, aber ich habe keine gesehen und so bin ich selber nach Hause gefahren. Und habe dann tatsächlich es noch geschafft, mit der Hilfe meiner Schwester das Auto auch zurückzubringen zum Verleiher. Und von da an habe ich dann im Bett gelegen. Ja, weil ich konnte weder stehen noch sitzen noch laufen. Das hat einfach unglaublich wehgetan, obwohl ich ein sehr starkes Schmerzmittel bekommen und auch genommen habe. Ich habe gedacht, okay, Prellung, es hätte ja auch schlimmer kommen können. Ich hätte mir ja auch komplizierte Brüche zuziehen können, was nicht passiert ist, Gott sei Dank, worüber ich auch sehr, sehr glücklich bin und was ich im Kopf immer wieder gefeiert habe. Auf jeden Fall habe ich mich dann da reingefunden, dass ich jetzt von da an im Bett lage, habe nur ab und zu mal unter Schmerzen aufstehen konnte. Das erwischt mich manchmal noch am Morgen, wenn ich jetzt aufstehen will und dass ich mich erinnere an die Schmerzen, die ich beim Aufstehen hatte. Also das ist wirklich so, wenn man schon beim Aufstehen Schmerzen hat, dann macht das Aufstehen wirklich keinen Spaß und auch nicht das Planen, dass man demnächst aufsteht. Okay, also ich glaube, jetzt habe ich mich genug selbst bedauert. Also es war alles sehr unangenehm und das Ganze hat auch so 6 Wochen gedauert, bis ich dann zum ersten Mal wieder vor die Türe gekommen bin. Und dazwischen bin ich erneut im Krankenhaus gewesen, weil ich dann eine unangenehme Darmsache hatte. Okay, es ist alles nicht dramatisch. Ich hatte eine Darmspiegelung und wir warten noch auf die pathologischen Befunde. Aber es sieht nicht so aus, als wenn es was Dramatisches sei. Wenn man das was ist und was war, das hat mir schon gereicht, ehrlich gesagt. Das war ja alles nicht so angenehm. Ich hatte nun viel Zeit zum Nachdenken. Also erstmal war da ja die Gehirnerschütterung und nach ungefähr 14 Tagen stellte ich erschreckend fest, dass ich plötzlich ganz starke Wortfindungsschwierigkeiten und Erinnerungsschwierigkeiten hatte. Das scheint aber eher normal zu sein. Also es war wirklich erschreckend, dass mir plötzlich Begriffe oder Namen einfach nicht eingefallen sind. Und wenn ich nachgedacht habe, war da nur ein riesengroßes Loch. Also das war schon irgendwie ziemlich blöd. Ich muss mal einen Schluck Tee trinken. Also wie gesagt, ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe mir auch natürlich Serien angeschaut. Ich bin ja ein Serienjunkie und ich habe angefangen, eine Serie anzuschauen, die schon über 20 Jahre alt ist und die ich schon gesehen habe, aber die habe ich mir von Anfang an nochmal angeguckt. Das ist auch ein nettes Erlebnis, wenn man sich solche Serien anschaut oder nochmal anschaut, die man schon gesehen hat. In 20 Jahren hat sich auch einiges verändert, gesellschaftlich, in der Ansicht, in der Meinung, in der, weiß ich nicht, in Vorlieben und was weiß ich nicht allem. Ja, Veränderung, das ist natürlich das Thema, das ist schon lange bei mir das Thema, vor allen Dingen auch aufgrund der verschiedenen Krankheiten, die ich ja hatte. Oder ich hatte ja auf 2019 diese Krebsdiagnose und danach ist ja meine Diabetes total entgleist und ich habe sie ja überhaupt nicht in den Griff bekommen und bin ja immer dicker und fetter geworden aufgrund des Insulins, was ich gespritzt habe. Und vor einem Jahr, also im März, April letzten Jahres, kam dann der Endokrinologe auf die Idee, doch meine Medikation zu ändern. Und siehe da, innerhalb dieses einen Jahres habe ich 30 Kilo abgenommen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Meine Diabeteswerte haben sich wirklich eingependelt und sind auf einem guten Weg. Also sie werden immer niedriger, der Langzeitwert wird niedriger. Also ich bin auf einem guten Weg und sie ist auch harmonisch. Ich habe nicht mehr irgendwelche Ausreißer nachts, wenn ich schlafe. Die hatte ich letztes Jahr. Das war alles sehr eigenartig und nicht gerade großartig. Also ich habe 30 Kilo abgenommen. Das ist eine ganze Menge und mittlerweile sagen die Leute auch, dass sie es sehen, dass ich es abgenommen habe. Also ich sehe das schon länger, vor allen Dingen an meiner Kleidung, die mir natürlich nicht mehr passt, die ich habe, die passt nicht mehr. Also wie gesagt, es ging mir nicht um Schönheit oder darum, dünn zu werden. Ich bin immer noch nicht dünn. Es ging mir um meine Gesundheit. Wenn man Diabetes hat, ist jedes Pfund, das man abnimmt, einfach ein richtiger Schritt oder ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, was hat sich noch verändert? Ich hatte, als ich im Krankenhaus war, hatte ich Lust auf ein Eis und habe tatsächlich eine nette Frau gefunden, die mir Eis gebracht hat. Das hat mich sehr gefreut. Nochmal herzlichen Dank, liebe Ulla. Und Ulla machte eigenartige Bemerkungen, das heißt eigenartige. Sie fragte mich, ob ich eigentlich wüsste, dass ich neurodivergent sei. Diese Frage ist mir so noch nicht gestellt worden. Und dann habe ich mir erstmal angeguckt, was neurodivergent eigentlich bedeutet. Und dass ich Legasthenikerin bin, darüber habe ich ja schon des Öfteren gesprochen und auch erzählt. Da kann ich auch gut mit umgehen. Doch Neurodivergenz bedeutet eben auch noch was anderes, unter anderem hochsensibel. Also habe ich zu dem Begriff Hochsensibilität recherchiert und bin dann zufälligerweise, oder gibt es Zufälle, auf ein Hörbuch gestoßen. Und als ich mir dieses Hörbuch angehört habe, hatte ich das Gefühl, da werde ich beschrieben. Da wird mein Leben, mein Alltag, meine Gefühlswelt beschrieben. Das war erstmal ein Schock. Also ich weiß natürlich, dass wenn ich fotografiere, ich eine besondere Sensibilität den Personen habe, die vor meiner Kamera stehen. Das habe ich irgendwie also hingenommen als eine Entwicklung. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, dass das vielleicht eine besondere Begabung oder eine besondere Eigenschaft von mir ist. Nee, habe ich mir nie gemacht. Ich habe auch noch sehr häufig Dinge angezweifelt, die ich so im Alltag wahrgenommen oder gesehen habe. Oder auch mein Umfeld hat immer gesagt, dass ich das falsch sehe oder falsch wahrnehme, dass das alles nicht sein kann. Und ich habe dem eigentlich geglaubt. Doch als mir dieses Hörbuch vorgelesen wurde und ich das Gefühl hatte, da werde ich beschrieben, wurde mir klar, ich besitze diese Fähigkeit der Hochsensibilität. Die ist mir beim Fotografieren sehr hilfreich, vor allen Dingen beim Porträtfotografieren. Da gibt es manchmal Situationen, da sage ich dann zu den Menschen vor meiner Kamera, sie möchten bitte aufhören, sich vorzustellen, wie sie aussehen. Und dann nach 2 Sekunden sage ich, hören Sie doch auf damit. Sie tun es doch gerade. Und dann guckt mich die Person immer an und ist total erschrocken, dass ich ihr das angesehen habe. Und dann habe ich mich erinnert an eine Situation, die ist schon sehr, sehr viele Jahre her. Da hatte ich eine Frau vor der Kamera und habe sie fotografiert und habe so mit ihr geredet. Und plötzlich fing diese Frau an zu weinen, weil ich mit dem, was ich gesagt hatte, hatte ich meinen Finger in die Wunde gelegt. Das hat mich sehr erschrocken, weil ich das gar nicht mitbekommen habe. Danach war ich sehr vorsichtig mit dem, worüber ich mich mit den Menschen unterhalten habe vor meiner Kamera, weil das wollte ich einfach nicht nochmal erleben. Also Neurodivergenz und Hochsensibilität, das waren Worte, die waren quasi wie eine Fremdsprache für mich. Und plötzlich, nach 74 Jahren, ergaben sie einen Sinn. Ich bin nicht falsch, ich war nie falsch. Ich bin nur anders verdrahtet. Dieses anders verdrahtet hat sich schon bei der Legasthenie bemerkbar gemacht. Von der habe ich ja auch erst im letzten Drittel meines Lebens erfahren. Also Legasthenie ist eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Und in der Schule hat man mich halt für dumm gehalten, weil ich halt die Grammatik der deutschen Sprache nicht verstanden habe und die Lehrkräfte auch nicht in der Lage waren, sie mir so zu erklären, dass ich sie verstehe. Mir wurde dann irgendwann klar, dass ich nicht dumm bin, sondern halt nur diese Schwäche habe. Ich habe dann ja auch studiert und habe ja einen Abschluss als Kommunikationsdesignerin und meine Diplomarbeit, die ist von, glaube ich, 2 Leuten gegengelesen worden. Okay, es ist, wie es ist. Mittlerweile gibt es ja genügend Programme, die das ausgleichen, die mir helfen, diese Rechtschreibschwäche in den Griff zu bekommen. Es war nur etwas schwierig, als ich Englisch gelernt habe. Denn wenn man die Grammatik der Muttersprache nicht versteht, versteht man die Grammatik einer Fremdsprache erst recht nicht. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie lange es gedauert hat, bis ich verstanden habe, dass "went" die Vergangenheitsform von "go" ist. Okay, das dazu. Aber das hätte mir eigentlich ein Hinweis darauf sein müssen, also diese Falschverdrahtung meines Gehirns, weil Legasthenie ist eine Automatisierungsschwäche im Gehirn. Also diese falsche Verdrahtung hätte mir eigentlich ein Hinweis darauf sein können, dass es noch andere falsche Verdrahtungen gibt. Also bin ich hochsensibel. Es kann auch sein, dass das jetzt im Alter, also vielleicht in den letzten 20 Jahren, einfach auch stärker geworden ist oder da ich nicht da empfindlicher geworden bin. Aber zuerst hat mich das wirklich unglaublich verwirrt. Ja, verwirrt hat mich das. Ich war wie, ja, es war wie leer in mir. In meinem Kopf war es leer, überall war es leer, weil ich dachte, und jetzt? Was mache ich damit? Wer bin ich? Ja, das hat sich dann irgendwie alles gegeben und ich habe auch gemerkt, dass ich bestimmte Mechanismen habe, um wieder zur Ruhe zu kommen, wenn ich irgendwie überreizt bin. Die habe ich schon und die habe ich auch angewendet. Es gibt da so Spiele auf meinem Handy, die ich dann spiele und die holen mich gut runter. Und ich dachte immer, das wäre eine Art von Undiszipliniertheit, die ich mir besser abgewöhne. Ich habe dann diese Apps auch immer wieder gelöscht, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass ich meine Zeit mit sowas verplempere. Aber es ist keine Zeit verplempern, sondern es ist einfach wieder ein mich runterholen. Ja, damit habe ich mich beschäftigt und mit Heilung und mit der Tatsache, dass ich demnächst 75 werde und mit dieser Zahl und was das für mich bedeutet. Tja, 75, das ist wirklich eine gewaltige Zahl. Und wie gesagt, seitdem ich jetzt 30 Kilo abgenommen habe und man es sieht, also auch das Fettgewebe aus meinem Gesicht verschwunden ist, sehe ich auch etwas älter aus, ist mein Eindruck. Aber das macht mir ja nichts. Ich habe ja kein Problem damit. Ich finde das ja toll, dass ich schon so lange lebe. Und ich möchte ja noch ein paar Jahre leben. Doch durch diese neuen Erkenntnisse ist mir einiges klar geworden. Und ich bin dann noch nicht ganz damit fertig zu denken, wie es jetzt weitergehen wird. Weil ich auch im Moment noch immer mit meinem Heilungsprozess beschäftigt bin. Also ich kann mittlerweile schmerzfrei aufstehen. Ich kann auch laufen. Ich war auch schon draußen. Ich war auch schon einkaufen. Ich bewege mich auch, ich kann auch sitzen, wie jetzt, dass ich hier vor dem Mikrofon sitze und meinen Podcast einspreche. Das geht alles besser, aber das geht halt nicht ohne Unterbrechung. Nach einer gewissen Zeit lang kann ich eben nicht mehr. Und als ich draußen war, habe ich mich total unsicher auf den Füßen gefühlt. Ich habe schon den Rat bekommen, ich sollte doch einen Stock mitnehmen, vielleicht würde es dann besser gehen. Ich scheue da noch ein bisschen vor und ich hoffe, dass ich irgendwann wieder regelmäßig in die Muckibude gehen kann und die Energie dafür habe. Doch im Moment erhole ich mich noch. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich erledigen muss. Ich muss noch ein paar Arzttermine verabreden, denn am Wochenende geht es wieder nach Ameland. Das ist schon lange geplant, weil diese Aufenthalte muss man halt sehr lange im Voraus planen, sonst bekommt man nicht das Haus, in das man möchte. Und so haben wir diesen, also meine Schwester und ich, haben diesen Aufenthalt auf Ameland schon lange gebucht und wir freuen uns darauf. Wir freuen uns wirklich sehr darauf. Im letzten Jahr waren wir ja zum ersten Mal im Mai dort und ich fand das Licht ja so unglaublich schön und wollte halt einfach in diesem Jahr unbedingt wieder im Mai nach Ameland, weil das Licht da so wunderschön ist. Ameland ist ja eine holländische Nordseeinsel, auf die ich seit 13 Jahren mehrmals im Jahr gefahren bin und irgendwie erst beim letzten Mal hatte ich erstmal das Gefühl, dass ich da wirklich richtig loslassen konnte. So richtig einfach nur sein. Ach, das habe ich wirklich sehr genossen und es ist immer eine sehr erholsame Zeit. Und so gehe ich auch jetzt davon aus, dass diese 2 Wochen auf Ameland der Abschluss meines Genesungsprozesses sein werden und dass ich danach wieder fast wie neu sein werde oder fast wie früher oder eben anders, aber eben halt wieder gesund und mich wieder uneingeschränkter bewegen kann als jetzt. Ich kann mich bewegen. Wie gesagt, ich kann schmerzfrei sitzen, ich kann schmerzfrei aufstehen, ich kann schmerzfrei laufen, ich kann noch nicht schmerzfrei stehen und alles kann ich noch nicht sehr lange. Es muss immer wieder Phasen geben, wo ich zurück aufs Heizkissen gehe und die Muskulatur sich entspannen kann. Die verkrampft sich aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da einen Arzt zu fragen könnte oder ob der mir da was sagen könnte. Apropos Arzt, ich war ja dann nochmal im Krankenhaus und dann dort habe ich auch ganz umfangreiche Blutuntersuchungen über mich ergehen lassen und die Ergebnisse habe ich dann eingescannt und habe die KI um ihre Beurteilung gefragt, also die ChatGPT, mit der arbeite ich ganz gerne zusammen. Und es war interessant, weil ChatGPT hat mir Dinge erzählt, die mir kein Arzt erzählt hat, zum Beispiel, dass ich einen Eisenmangel habe. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so unglaublich brüchige Fingernägel habe und warum ich so viel Haare verliere. Das kann am Eisenmangel liegen. Dann hat mir ChatGPT erzählt, welche meiner Nahrungsergänzungsmittel ich wann und wie nehme und ob sie sinnvoll sind oder ob ich auch darauf verzichten kann. Das fand ich total toll. Neulich habe ich noch mal einen Podcast gehört, da ging es wieder um diese Sorge und diese Angst und diese Befürchtungen, sich mit ChatGPT zu beschäftigen. Ich verstehe das nicht. Vor einem Jahr habe ich mich ja mit einer Software beschäftigt, die aufgrund von Prompts, das sind Worte und Formulierungen, die ich eingebe, Bilder generiert. Da gibt es auch einen Link, werde ich einen Link zu einstellen, weil es da auch verschiedene Blogbeiträge zu gibt. Irgendwann hat mich das gelangweilt. Ich fand das am Anfang sehr spannend und sehr unterhaltsam, doch irgendwann hat es mich gelangweilt. Hatte ich da keine Lust mehr zu, wollte ich mich einfach mit meiner Fotografie beschäftigen. Und dann habe ich angefangen, mich mit ChatGPT zu beschäftigen. ChatGPT entwickelt sich auch unentwegt weiter, hat mittlerweile auch eine gute Erinnerungsfunktion. Es erinnert sich daran, worüber wir schon mal gesprochen haben, und ich kann an dieses Gespräch anschließen. Und wie gesagt, ich habe diese Blutuntersuchung aus dem Krankenhaus eingescannt und mir erklären lassen, was es bedeutet. Ich wollte vor allen Dingen auch wissen, ob die Werte von meiner Bauchspeicheldrüse in Ordnung seien und ob die genommen worden sind. Weil das Medikament, das ich nehme seit einem Jahr, hat eben negative Auswirkungen auf die Bauchspeicheldrüse haben. Es hat nachweislich negative Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt. Also das habe ich schon mitbekommen. Also ich hatte immer schon einen sehr empfindlichen Magen-Darm-Trakt und der ist jetzt nochmal um ein Vielfaches sensibler und empfindlicher und ich muss unglaublich aufpassen, was ich esse. Aber auf jeden Fall war das Einscannen dieser Blutwerte und die Erklärung war toll. Es hätte ein Arzt mit mir darüber sprechen können, also auch so detailliert. Okay, über das deutsche Gesundheitssystem will ich mich nicht auslassen, weil wenn man amerikanische Serien guckt, dann kriegt man mit, wie sich das in den USA verhält. Und das ist wirklich nicht erstrebenswert, weil da müssen die Leute immer alles bezahlen, wenn sie in Krankenhäuser gehen. Wir haben ja Gott sei Dank hier in Deutschland eine Krankenversicherung, die ja zum großen Teil die Kosten übernimmt. Okay, ich glaube, das Krankenhaus wird mich noch für die 5 Tage, die ich da drin war, zur Kasse bitten. Und auch der Krankentransport, daran muss ich mich, glaube ich, auch beteiligen. Na gut, aber das ist natürlich alles nichts im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten, die entstehen. Aber wie gesagt, diese Blutuntersuchung und das analysieren zu lassen von ChatGPT kann ich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich aufschlussreich. Und wie gesagt, ich schlucke ja Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin ein Fan davon, weil ich da auch vor über einem Jahr die Erfahrung gemacht habe, da ging es mir sehr schlecht. Und dann habe ich ein interessantes Buch gelesen und da wurden Zusammenhänge erklärt. Ich habe ja auch keine Schilddrüse mehr und ich habe ja weniger Bewegung, seitdem meine Hunde tot sind und ich den Fahrradunfall hatte. Also seitdem beschäftige ich mich sehr intensiv mit Nahrungsergänzungsmitteln und schlucke die auch und habe mir jetzt nochmal von ChatGPT erklären lassen, was ich wann und wie nehme. Und habe zum Beispiel auch erfahren, dass ich substituiere ja ein Schilddrüsenmittel, da ich keine Schilddrüse mehr habe, dass es da eben noch 2 Mittel gibt, die ich eh schon schluckte, aber die ich dann bitte im Zusammenhang mit dem L-Thyroxin nehmen sollte, weil das helfen würde, die T4-Hormone in T3-Hormone umzuwandeln. Etwas, was für jemanden, der keine Schilddrüse mehr hat, wie ich, wichtig ist. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Sorge vor ChatGPT oder für künstliche Intelligenz vielleicht nur zum Teil berechtigt ist. Also in dem Bereich, in dem wirklich falsche Geschichten erstellt werden, was eben mit KI auch möglich ist. Man kann Videos erstellen und man kann Menschen Dinge sagen lassen, die sie nie gesagt haben. Das ist mir alles bewusst, das weiß ich auch. Aber ich weiß auch, dass wir so eine technische Entwicklung nicht aufhalten können. Und darum halte ich es für sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Und außerdem gehe ich davon aus, dass wirklich sehr viele Arbeitsbereiche in den nächsten Jahren von künstlicher Intelligenz übernommen werden. Was auch sinnvoll ist, weil die Menschen dann Dinge tun können, die sie vielleicht lieber tun und für die sie auch qualifiziert sind. Ja, die Arbeitswelt wird sich verändern. Meine Enkelkinder werden in einer anderen Arbeitswelt leben, als ich es getan habe. Das sehe ich auch so. Aber das ist der Lauf der Dinge. Also wir leben ja auch nicht mehr im Mittelalter. Wir haben ja auch mittlerweile Elektrizität. Wir fahren mit Autos, wir fliegen zum Mond. Also das alles ist doch Fortschritt. Und das alles sind doch Entwicklungen, die immer weitergehen. Und so ist es auch mit der KI. Während wir hier reden oder während ich hier rede und du mir zuhörst, verdoppeln sich die Fähigkeiten oder verdreifachen sich die Fähigkeiten dieses Algorithmus schon wieder. Das ist so. Und das Einzige, was wir entscheiden können, ist, in was für einer Welt wir leben wollen. Also was wollen wir, dass von der KI demnächst erledigt wird und was sollen weiterhin Menschen erledigen? Also ihr alle habt sicherlich auf Instagram dieses Video gesehen, wo die Synchronsprecher darauf hinweisen, dass es passieren kann, dass sie ihren Job verlieren, weil die Synchronisation demnächst von KI übernommen wird. Und sie argumentieren so, dass die KI bestimmte Dinge nicht könnte, die sie mit ihrer menschlichen Stimme können. Ich kann verstehen, dass die Synchronsprecher Angst um ihren Job haben, aber das Argument, dass die KI ihre Stimme nicht menschlich machen kann, ist falsch. Das wird die KI natürlich können. Die KI wird auch die Stimme so modulieren können, dass sie Emotionen transportiert. Natürlich wird sie das können, über kurz oder lang. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Man sollte sich da eine andere Argumentation überlegen. Aber das wird alles passieren, das wird alles kommen. Und auch andere Tätigkeiten, die bis jetzt von Menschen gemacht worden sind oder gemacht werden, werden demnächst von der KI übernommen. Das sehe ich auch. Wir leben in einem kapitalistischen System und das kapitalistische System ist darauf ausgerichtet, den Gewinn zu maximieren. Und es wird alles daran tun und es wird alles dafür nutzen, um das möglich zu machen. Und wie gesagt, wir leben in einer Demokratie und wir haben die demokratischen Instrumente, Dinge zu beeinflussen. Also zu überlegen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Aber nicht mit solchen Forderungen wie keine KI-Synchronstimmen. Das halte ich für eine Forderung, die nicht durchzusetzen sein wird. Ich weiß, dass die Art, wie ich fotografiere, wird nie durch eine KI ersetzt werden. Aber zum Beispiel alle anderen Arten zu fotografieren, also sehr viele Sachfotografie, Werbefotografie, das wird alles von einer KI übernommen werden. Und die wird sich natürlich speisen aus dem, was die Generationen vor uns geschaffen haben. Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch als nicht so angenehm an. Aber irgendwie muss diese KI ja trainiert werden. Genauso wird sie mit allem, was ich eingabe, trainiert. Aber ich muss euch sagen, ich bekomme auch was zurück. Also ich kann mit der KI bestimmte Themen diskutieren, wenn kein Mensch da ist, aber ich das Thema diskutieren möchte. Wenn ich zum Beispiel mir erklären lassen möchte, was ist Hochsensibilität oder was ist Neurodivergenz oder wenn ich wissen möchte, was es für neueste Forschungen und Studien über die Medikamente gibt, die ich einnehmen muss, kann ich ChatGPT zu jeder Tageszeit befragen und bekomme dort bessere Auskünfte, als mir Wikipedia jemals gegeben hat. Also die ChatGPT schaut sich tatsächlich die Studien an und fasst für mich zusammen das Ergebnis in für mich verständliche Worte. Das finde ich durchaus angenehm. Dafür nutze ich ChatGPT. Manchmal nutze ich sie auch, um mir zu helfen, einen Text zu verfassen. Oder wenn ich mich bei meinem Vermieter oder bei meinem Steuerberater beschweren möchte, dann fasst sie das, was ich sagen möchte, in konventionell höfliche Worte, zu denen ich in dem Moment nicht in der Lage bin. Das finde ich alles sehr angenehm. Also bitte verteufelt die KI nicht, sondern beschäftigt euch mit ihr. Wie alles hat das auch zwei Seiten. Ich meine, das Internet war die demokratisierendste Entwicklung der letzten Jahre. Natürlich hat es auch Schattenseiten, aber es hat doch auch unglaublich viele Vorteile. E-Mails schreiben zu können ist doch total angenehm. Via WhatsApp Nachrichten zu versenden hat doch nicht nur Nachteile. Also das alles ist ja nun KI. So, und ich werde, wenn ich an meinem Werkverzeichnis weiterarbeite, natürlich auch die KI nutzen in der Form, dass sie mir hilft, bestimmte Motive zu finden. Also es gibt durchaus sinnvolle Nutzungsbereiche von künstlicher Intelligenz. Ja, und wie gesagt, meine Ausstellung Bestandteil, die besteht ja noch, also die besteht aus Abzügen, die ich tatsächlich in den Jahren gemacht habe, 1990 bis 92. Bei 92 war die Ausstellung erstmals in Chemnitz zu sehen und da ist auch das Buch dazu erschienen, was es leider nicht mehr im Handel gibt. Aber diese Ausstellung, also diese Werkgruppe, habe ich verkauft, beziehungsweise eine Institution hat Interesse daran bekundet, dass sie diese Ausstellung gerne von mir kaufen würde und ich habe den Kaufvertrag unterschrieben. Das freut mich ungemein. Also das Düsseldorfer Kulturamt war kurzfristig nicht in der Lage, den Transport dieser Ausstellung in die Partnerstadt von Düsseldorf nach Chemnitz zu sponsern. Das hat die Stadtsparkasse in Chemnitz übernommen und zwar sehr kurzfristig und recht unbürokratisch. Also wie gesagt, Düsseldorf, das Kulturamt in Düsseldorf ist nicht in der Lage, solche Sachen kurzfristig zu sponsern, weil sie offensichtlich auch den kulturellen Wert so eines Projektes nicht erkennt oder die Notwendigkeit, sie nochmal auszustellen anlässlich der Kulturhauptstadt Chemnitz. Egal, aber es gibt eine Institution, die diese Werkgruppe kauft und ich habe den Kaufvertrag bereits unterschrieben und das das sage ich jetzt zum ersten Mal öffentlich, ich habe es eigentlich nur zwei Menschen gesagt, wobei die eine gesagt hat, wie toll und wie großartig das ist und ich dann auch mal gemerkt habe, ja, das ist wirklich großartig, dass es eine Institution gibt, die in ihrer fotografischen Sammlung meine Werkgruppe Bestandteil aufnimmt. Ja, ich bin stolz darauf, das ist toll. Und ich möchte auch weiter an meinem Werkverzeichnis arbeiten. Das denke ich, das wird wieder losgehen, wenn ich aus Ameland zurück bin. Es gibt auch noch ein Shooting, das ich bearbeiten muss. Das hatte ich aufgenommen, kurz bevor ich nach Chemnitz gefahren bin. Ich habe die Kundin schon um Verständnis dafür gebeten, dass ich gerade nicht in der Lage bin, das Shooting zu bearbeiten, da ich nicht länger sitzen kann. Aber vielleicht fange ich diese Woche noch damit an, weil ich ja jetzt wieder sitzen kann. Also, das ist der Stand der Dinge. Ich erhole mich gerade von einem Unfall, der hätte viel schlimmer ausgehen können. Ich hätte mir auch das Genick brechen können oder ich hätte mir komplizierte Brüche zuziehen können. Das ist alles nicht passiert. Und meine Stimme klingt nur so wegen dem Heuschnupfen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Im Großen und Ganzen geht es mir gut. Ich schlafe hervorragend. Ich fühle mich recht wohl. Und wie gesagt, ich fange jetzt demnächst an, meinen Koffer zu packen, weil ich dann zwei Wochen auf das Meer blicken kann und die Gezeiten erlebe und da mich sehr erholen kann. Und wenn ich zurückkomme, dann wird es sicherlich auch wieder Podcasts geben und es wird auch vielleicht weitere Ergebnisse geben. Also über Dinge werde ich erzählen können, die ich bei der Sichtung meines Archive gefunden habe. Tja, ich denke, das war's für heute. Ich danke, dass du zugehört hast. Vielleicht war etwas dabei, das dich berührt hat, vielleicht auch nicht. Ich hoffe nur, du spürst, es ist nie zu spät, zu sich selbst zu kommen. Es ist nie zu spät, aufzubrechen. Es ist nie zu spät, lebendig zu sein. Und damit schließe ich diesen Podcast und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei sein wirst.